Ihr seht schon, ich habe wahnsinnig viele Bildchen dabei, die natürlich Informationen beinhalten, aber wie immer gilt der Grundsatz, ihr müsst keine Statistik auswendig lernen oder so. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwelche Zahlen reproduzieren könnt. Ich erwarte nur, wenn sie denn wieder auftauchen sollten oder sowas, wobei ich da jetzt, glaube ich, ganz großzügig war mit dem Kapitel, dass ihr dann irgendwas damit anfangen könnt, dass ihr was dazu sagen könnt. Ja? Aber mehr ist nicht von euch erwartet. So, als erstes haben wir zwei Begriffe, die sich eigentlich relativ synonym anhören und wo auch die Wirtschaftler nicht immer dazu beitragen, dass sie klar unterscheidbar sind. Ähnlich wie bei dem Wirtschaftswachstum, wo man ja auch dann jede Zunahme des Bruttoinlandsproduktes schon als Wachstum kennzeichnet, obwohl das gar nicht so richtig zutreffend ist, wenn man in die Tiefe der Definition geht. Wir haben Wohlfahrt eigentlich als den Oberbegriff. Der Oberbegriff, in dem einerseits materielle Güter drin sind, andererseits immaterielle Dinge, die das Leben schön machen oder angenehm machen. Und deshalb also Wohlfahrt beschreibt alles, was zum Wohlergehen des Menschen beiträgt. Und Wohlstand ist rein materiell orientiert eigentlich und kennzeichnet also die Größen, bei denen die materiellen Bedürfnisse abgedeckt sind. Das ist also typischerweise dann einkommensorientiert, vielleicht noch vermögensorientiert. Das ist das, was wir hier finden. Also Wohlfahrt soll alle Lebensbereiche umfassen eigentlich, weil sie statistisch zugänglich sind überhaupt. Und ein Zustand des Erforschen, wie das Wohlbefinden der Leute ist und Wohlstand, da geht es rein um die materiellen Dinge. Als Wohlstandsindikator wird gerne genommen das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Ganz einfach deshalb, weil es für jedes Land relativ zeitnah zur Verfügung steht. Es ist aber, wie wir uns vielleicht vage erinnern, von der Definition her eine Angabe der Gütermenge, die in einem Land erzeugt worden ist. Und das ist nicht gleich der Einkommensmenge. Und es ist auch insbesondere nicht so, dass hier die Korrektur erfolgt wäre, um das, was an Einkommen abfließt ins Ausland, beziehungsweise was aus dem Ausland zufließt. Ihr erinnert euch vielleicht vage, dass wir in Deutschland etwa 120 Milliarden mehr Euros haben, die aus dem Ausland zufließen, an Einkommen als abfließen dorthin. Das ist ja eine Hausnummer, von der wir zwei schon gut frühstücken gehen können. Ja? Also, die, vielleicht könnt ihr sogar den Rest auch noch einladen. Könnt drin sitzen. Und bei anderen Ländern ist es noch viel ausgeprägter. Ja, wenn ihr Irland zum Beispiel anschaut, da ist die Differenz zwischen Bruttoinlandsprodukt als der Größe, was wird im Land erzeugt, und dem Bruttonationaleinkommen als der Größe, was ist wirklich im Land an Einkommen da. Da ist der Unterschied deutlich größer nochmal als für Deutschland. Deswegen also nicht wirklich so eine richtig geeignete Größe für die Erfassung des Wohlstandes in einem Land, weil ja vieles davon an Wert abgeschöpft werden kann vom Ausland. Und besser wäre es, man würde es auf Einkommen stützen, vielleicht auch das Vermögen einbeziehen. Da sind wir dann eben, wenn es ums Einkommen geht, wir haben beim Bruttonationaleinkommen statt dem Inlandsprodukt. Eigentlich wäre es noch besser, wir würden das Netto-Nationaleinkommen nehmen, dann hätten wir die Abschreibungen draußen. Ihr seid ja in einem internationalen Business tätig, deswegen werdet ihr auch öfter mal Länder und Regionen vergleichen müssen, die nicht im selben Land sind. Wenn ihr so etwas macht, dann ist es wichtig, dass ihr die unterschiedliche Kaufkraft berücksichtigt. Wenn wir hier meinetwegen in Kempten einen Espresso trinken gehen, dann zahlen wir da zwischen 1,80 und 2,50 Euro, je nachdem, wo wir das machen. Und dann gehen wir in Italien einen Espresso trinken. Da können wir den an der Bar nehmen, in Schienen, für 1 Euro. Oder wir setzen uns hin und zahlen 2 Euro. Oder wir gehen raus auf die Terrasse, dann zahlen wir vielleicht 2,50. Und das heißt, da haben wir einen anderen Durchschnittspreis. Das habt ihr auch schon gemerkt, wenn ihr in Urlaub gefahren seid, dass 100 Euro unterschiedlich weit reichen, je nach Urlaubsland. Was ist denn für euch eine besonders billige Urlaubsdestination gewesen?
Also bis vor kurzem hätte ich behauptet, wäre das Kroatien noch gewesen, aber das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen geändert und wird sich jetzt noch weiter ändern.
Also ich kann jetzt zur Preisentwicklung in Kroatien nicht sagen, aber das hatte immer den Ruf, dass es eine günstige Destination wäre. Ja? Wer weiß oder wer hat Erfahrung gesammelt mit einer teuren Destination?
Island.
Island ist sicherlich schweineteuer, ja.
Norwegen
auch. Das heißt, wir haben also diese Erfahrung gesammelt, 1 Euro ist unterschiedlich viel wert in unterschiedlichen Ländern. Und deswegen versucht man das zu korrigieren. Man versucht, einen Bezugspunkt zu setzen, wo man sagt, das gleiche Warenpaket kostet im jeweiligen Land, in der jeweiligen Währung so und so viel. Und dann setzt man das zueinander in Bezug. Und das geschieht mit diesen Kaufkraftparitäten, KKP abgekürzt, also keine kommunistische Partei oder sowas. Oder in allen englischsprachigen Statistiken findet ihr das mit PPP, Purchasing Power Parity, abgekürzt. Da solltet ihr also darauf achten, wenn ihr irgendwelche Ländervergleiche anschaut, dass auch tatsächlich hier diese Kaufkraftkorrektur durchgeführt wurde. Es gibt auch immer wieder internationale Statistiken, bei denen das nicht der Fall ist. Die sind aber nur halb so gut wie die anderen. Ich gebe euch mal 2 Beispiele für Wohlfahrtsindikatoren. Einen, der weltweit gebraucht wird und dementsprechend auch, weil manche Länder halt kaum entwickelte Statistikwesen haben, sehr einfach gestrickt sein muss. Das ist der Human Development Index der UNO. Was haben wir da drin? Wir haben das Pro-Kopf-Einkommen als Bruttonationaleinkommen pro Kopf. Wir haben die Lebenserwartung und die Schulbesuchsdauer darin abgebildet. Die Idee ist, dass ein gesunder Mensch länger arbeiten kann und dass ein gebildeter Mensch mehr Einkommen erzielen kann. Das heißt, was ich damit zu berücksichtigen versuche, ist, wie stabil und wie langfristig und wie steigerungsfähig ist eigentlich das Einkommen in diesen Ländern. Das hat man hier eben als das Entwicklungspotenzial, deswegen Development Index, angesehen und ist einfacher gestrickt. Ja, Lebenserwartung kriegt man vielleicht noch raus, Schulbesuchsdauer kriegt man vielleicht noch raus und da haben wir also hier diesen Indikator, der für jedes Land der Welt erstellt wird von der UNO. Wir haben auf Platz 1 dieses Indikators die Schweiz, auf Platz 9 befindet sich Deutschland und die letzte Position mit Platz 191 nimmt der Südsudan ein. Ein anderer Index, der wesentlich breiter gefächert ist, ist einer von der OECD, OECD Organization for Economic Cooperation and Development mit Sitz in Paris. Eine multinationale Organisation von Schwellenländern und Industriestaaten. Weiß gar nicht, wie viele Mitglieder das hat momentan, 41 oder ein paar mehr oder so in der Hausnummer irgendwas. Ist man da? Wir haben hier 24 Indikatoren, die für 11 Kategorien einen Wert abliefern sollen. Zu den Kategorien gehört natürlich wieder Einkommen, Arbeitssituation, sprich Arbeitslosigkeit und dergleichen, Sicherheit, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Lebenszufriedenheit und Work-Life-Balance ist auch mit dabei. Man will also das komplette Lebensumfeld eigentlich so ein bisschen abgreifen. Was ist da geboten? Wie fühlt sich das an? Wie sicher, wie sich wohlbefindend ist man dort in diesem jeweiligen Land? Ich habe hier mal eine Darstellung gewählt, wo alle Indikatoren als gleich wichtig angeschaut werden. Man kann auf dieser Webseite, die ich da verlinkt habe, die Gewichtung der Indikatoren verändern und dann kommen da andere Ranglisten raus, je nachdem, was man einstellt. Und auf Nummer 1 ist also Norwegen, auf Nummer 13 ist hier Deutschland und das letzte Land, die Nummer 41, ist Südafrika. Was dieses Indikatormodell angeht, schauen wir mal, was haben wir für Kategorien. Housing, also jetzt darum, wie teuer und wie groß ist der Wohnraum, der zur Verfügung steht. Einkommen ist klar, Jobs ist auch klar. Wie viel ist da angeboten, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Community, da geht es darum, wie groß ist das Gefühl von Zusammenhalt. Ja, dass man Unterstützung zeigt für die anderen in der Gesellschaft. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob da die Indikatoren gut sind. Da geht es um das Gefühl, wie groß ist das persönliche Umfeld. Das wird da erfasst. Gefühlsindikatoren sind immer extrem subjektiv, aber man hat es halt mal genommen. Dann wieder Bildung, Umwelt ist dabei, wie viel CO2 wird freigesetzt, ist war der Indikator. Bürgerschaftliches Engagement, das ist schlicht und einfach Wahlbeteiligung. Gesundheit, dann die Zufriedenheit mit der Lebenssituation. Safety, das ist die Mordrate, die da als Indikator genommen wird. Alles andere hat man draußen gelassen. Und Work-Life-Balance, auch das eine subjektive Einschätzung der Leute, wie wohl sie sich denn damit fühlen. Und das sind jetzt bei den allermeisten Indikatoren keine großen Unterschiede da zwischen Deutschland und Norwegen. Community ist ein relativ deutlicher Unterschied. Und Civic Engagement ist ein bisschen ein Unterschied. Environment sieht man auch bei Norwegen relativ stark ausgeprägt. Sagen wir so, das ist schon so ein bisschen ein Äpfel- und Birnenvergleich, ja, was Norwegen angeht. Weil erstens, wenn ich keine Leiter habe, tue ich mir leichter, das Environment zu schützen. Da haben wir extrem wenig Einwohnerdichte. Und zweitens haben sie zwar für sich selber relativ saubere Energie, viel Wasserkraft und so weiter, aber sie exportieren natürlich liebend gerne Öl und Gas. Insofern ist das immer, wie wir als Experten in Latein sagen, cum grano salis zu nehmen, also mit einem Körnchen Salz, wörtlich übersetzt mit einem Körnchen Wahrheit. Das ist nicht so hundertprozentig immer eindeutig. Ja, weil es so nett ist, habe ich mal gefühlt, was sagt denn die OECD eigentlich auf Regionsebene? Man hat dabei zwei Regionen da, Bayern und Bremen. Einfach mal gegriffen, ja, weil ich glaube, dass Bremen eine der Regionen ist, wo es sich relativ schlechter fühlen. Mordrate in Bremen anscheinend auch nicht sehr früh, anders als in Bayern. Aber viele andere Indikatoren erstaunlich unterschiedlich. Ja, also Gesundheit zum Beispiel oder Einkommen. Was mich am allermeisten überrascht hat, ist eigentlich der Zugang zu Dienstleistungen, dass der in Bremen schlechter beurteilt wird als in Bayern. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass das für eine städtische Umgebung eigentlich um Längen besser sein müsste als in einem Flächenstadt. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht. Naja, dass die Bildung in Bremen schlecht ist, das wissen wir schon. Bürgerschaftliches Engagement auch nicht unbedingt toll, ja. Und das, wo Bayern schlechter abschneidet, ist Community. Was mich im ersten Moment eigentlich auch überrascht hat, weil ich den ein, ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich auf Dörfern aufgewachsen. Ja? Und da ist Community eigentlich extrem stark. Nicht so, dass man sich aufdrängt, aber dass, wenn irgendwas zu tun ist, eigentlich alle mit anpacken. Und das ist sicherlich in städtischen Räumen anders. Da wird mehr dann auf den Staat gezeigt, die da müssen das machen. Aber ja, scheint irgendwie, kann natürlich immer sein, dass es ein statistischer Fehler ist, aber müsste man sich mal anschauen, warum das eigentlich so unterschiedlich ist. Ja, warum nicht ein Flächenstaat da besser abschneidet eigentlich als ein Stadtstaat. Das finde ich ist ein irritierendes Ergebnis. Gut. Jeder dieser Indikatoren hat seine Vor- und Nachteile. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt mal hier das rausgreifen, mal am Human Development Index rummotzen, dann nehmen wir mal die Schulbesuchsdauer. Dann würde jeder, der zweimal durchfällt, eigentlich dazu beitragen, dass er das Land auf eine neue Entwicklungsstufe hebt. Also wenn du deine bürgerschaftliche Pflicht machen willst, lässt dich zweimal durchfallen, ja, dann schaut das ganz gut aus. Das lässt sich also immer rumkopeln und meckern und so weiter, aber man müsste erst einmal was Besseres finden. Witzig finde ich so als Anekdote ist immer das Königreich Bhutan, die auch einen Wohlfahrtsindikator gemacht haben, nämlich das Lebensglück der Bevölkerung. Da gibt es dann also eine Umfrage, wo dann die Inspektoren übers Land ziehen und tatsächlich dann so 5 oder 6 Kategorien abfragen und das wird dann verdichtet zu diesem Indikator Lebensglück der Bevölkerung als Wohlfahrtsmaß. Ja, Armut. Es gibt einen mit Nobelpreis bedachten Armutsforscher, Amartya Sen, der hat es definiert als Mangel von Verwirklichungschancen oder Entfaltungsmöglichkeiten. Und das ist eigentlich auch die kennzeichnende Wirkung von Armut, ja? Dass ich eingeengt bin auf meinem Lebenspfad, sowohl hinsichtlich dessen, was ich erreichen kann, als auch hinsichtlich dessen, was ich aus mir selbst machen kann. Das ist die Fernwirkung von Armut. Ich habe heute früh gerade einen Artikel gelesen im Economist, wo drin stand, dass man damit rechnet, dass durch die Corona-Epidemie weltweit den Kindern etwa 1,6 Billionen Dollar an Geld fehlen wird, weil sich gezeigt hat aus früheren Epidemien, dass Kinder, die in so etwas hineinwachsen oder deren Eltern damit konfrontiert sind, eine kürzere Schulbildungsdauer haben, damit weniger weit aufsteigen, zeigt sich jetzt bei vielen frühkindlichen Tests, dass die Kommunikationsfähigkeit dieser Kinder deutlich reduziert ist. Angeblich war es auch so, dass während der Lockdowns die Kommunikation zwischen den Kindern und den Eltern auch weniger geworden ist. Weniger geworden. Fand ich total überraschend. Ja? Also ich habe mich und meine Frau ja zum Beispiel als Corona-Profiteure gesehen. So viel, wie wir da von unseren Kindern hatten. Ja, eine ist jetzt 25, die andere ist 23. Die haben natürlich eigene Hausstände an ihren Studienorten. Während Corona waren die wieder daheim, das war richtig nett. Ja, also für mich. Und man hat sich selten mal gefragt, was jetzt gerade wieder an Vorlesungen hören und so weiter. Und ich fand das sehr positives Erlebnis. Ja. Man hat eigentlich nicht mehr wieder so viel Kontakt mit seinen Kindern, wenn die erst einmal zum Studium aus dem Haus gingen. Ja, deine Eltern werden da jammern und sagen, mein, ich musste jetzt wirklich in Bayern studieren, wenn es jetzt gerade ums Eck war, dann kann man es jede Woche besuchen. So, das ist doch ein Gottes Wohl. So, Also ihr hört jetzt auf den Triumph ihres Lebens, bitte eine Runde Applaus, die hat er wohl noch im Heft abgebracht. You go, girl. So. Wenn etwas konkreter wird, dann haben wir materiell orientierte Definitionen für Armut. Ja, irgendwie müssen sie ja fassen können. Ja, wie kann ich jetzt deine Entfaltungsmöglichkeiten fassen und ob die geknickt sind oder nicht? Das ist schwierig. Tue ich mir leichter, wenn du die Frage dafür Geld hast. Also, deswegen gehen wir da gerne ran. Irgendwann haben wir das mal angefangen und man hat mal gefragt, wie ist denn das mit den ärmsten Ländern der Welt? Wie viel braucht man denn da eigentlich, um überhaupt zu überleben? Gibt es das sogenannte physische Existenzminimum? Das ist also, dass man Essen, Trinken und Schutz vor Witterung irgendwie hat und irgendeine notdürftige Kleidung. Das war in den 1980er Jahren, wo man damit angefangen hat, da hat man dann so ganz markant gesagt, the dollar a day per head. Ja, also ein Dollar pro Kopf und Tag. Das war ausgestreckt, da kam ich schon vorbei, ich schaue nur so gut aus. Ich bin total schlafe. Zumindest war nicht der Gipfel. Die, natürlich was da Inflation mit eben Steigerung der Lebenshaltungskosten und so weiter. Deswegen ist man jetzt also für die ärmsten Länder der Welt bei einem Durchschnittswert von 2,50 Dollar pro Kopf und Tag, die man da zum Überleben braucht. Und selbst das wird vielerorts nicht erreicht. Ja, wenn wir mal überlegen, das waren also so 2,10 Euro pro Kopf und Tag, 2,10 Euro mal 30, da bist du also bei 60 Euro, 63 Euro, dafür das noch einen Monat. Das kann schwierig werden. Das heißt, wenn es unter der Brücke mächtig ist, wird es schon schwierig. Also, davon könnte in unseren Breiten niemand überleben. Gott sei Dank sind die ärmsten Länder der Welt alle irgendwo, wo es ein bisschen warm ist. Ja. Hauptsächlich Afrika, werden wir gleich sehen. Aber das ist natürlich für die Betroffenen ein schwacher Trost. Was ist los? Ich mag auch nicht lachen. Jetzt den Dirndl an Kaffee. Parallel zu dem Einkommensmangel kann es auch noch geben, sogenannte Deprivation, also das Vorenthalten sein von etwas. Und zwar typischerweise von etwas, das man eigentlich als essentiell für das Leben in der einen umgebenden Gesellschaft ansieht. Das heißt, Deprivation sieht in einem Entwicklungsland anders elementarer aus als in entwickelten Staaten, wie zum Beispiel bei uns. In einem Entwicklungsland verstehen wir unter Deprivation, gibt es also eine Kategorienliste, zum Beispiel den Mangel an sauberem Trinkwasser. Oder Mangel an Sanitärmöglichkeiten, ja, dass du irgendwie nicht die Fäkalien einfach auf die Straße gibst. Bei uns ist eine von mehreren Komponenten, auch das werden wir sehen, was alles gibt, dass man nicht eine Woche weg von zu Hause machen kann, aus materiellen Gründen. Ja, hier schauen wir sowieso, wir wohnen in den USA, unser schönes Allgäu, ja, da braucht man nicht weg zum Urlaub machen, wir machen ja hier, wir arbeiten ja woanders Urlaub machen, aber hin und wieder schauen wir dann doch einmal, warum es eigentlich bei den anderen nicht so schlecht ist, wie bei uns. Ja. Da kehren wir dann immer ganz befriedigt zurück und sagen, hier ist doch richtig schön. So, die Hocheinkommensländer haben wir da festgestellt, da kommen wir irgendwie mit diesen 2,15 Dollar nicht so arg weit. Deswegen brauchen wir für unsere Einkommenseinschätzung andere Kategorien. Und das haben wir, wir schauen eigentlich drauf, wie stark jemand einkommensmäßig abgehängt ist von der Entwicklung in seinem Land. Und dieses Abgehängtsein muss man natürlich irgendwie statistisch fassen können. Und dafür gibt es jetzt den sogenannten Median. Habt ihr ja schon irgendwie in der Statistik vorlesen und gehört, was ein Median ist? Ah, ich habe es auch nochmal hier abgeschrieben, ja, der mittlere Herd. Das heißt, wir lehnen euch jetzt alle aufreihen, vom kleinsten bis zum größten Einkommen. Und dann schauen wir, wer ist in der Mitte und dessen Einkommen wäre der Median. Der Vorteil ist, wenn jetzt die Kollegin hier zum Beispiel im Monat 5 Millionen netto verdient, ja, dann würde das zwar das arithmetische Mittel nach oben katapultieren für euren Kurs, aber der Median wäre davon völlig unbeeindruckt. Ja, also diese Ausreißer, die haben wir natürlich, naja, Ausreißer nach unten gibt es zwar in vielen anderen Kategorien, aber beim Einkommen eigentlich nicht, weil das kleinste Einkommen, das du haben kannst, ist halt null. Ja. Insofern also macht es sogar einen Tick mehr Sinn, dass man hier den Median verwendet, weil auch die besonders hohen Werte nicht durch besonders niedrige Werte korrigiert werden können. Ja, also die im negativen Bereich. Ja. Also wer geht auf diesen Median und sagt dann, wenn man einen bestimmten Abstand von dem Median hat, also einen bestimmten Prozentsatz des Medians nicht erreicht, dann gilt man als arm, armutsgefährdet und so weiter und so fort. Ja? Also man sagt, die erste Schwelle ist, wenn man 60% des Medianeinkommens nicht erreicht, dann wird man als armutsgefährdet. 50% des Medianeinkommens, dann gilt man als relativ arm und 40% des Medianeinkommens, da gilt man dann als arm. Das sind also diese Schwellenwerte, die man insbesondere auch in der Europäischen Union verwendet, aber auch teilweise in der OECD. Ja, hier habt ihr jetzt mal die Armut auf Basis dieser 2,15 $-Marke. Und ihr seht da einmal eine Landkarte mit der Verteilung. Da könnt ihr unschwer erkennen, Afrika is it. Ja, also, wie es immer so schön heißt, Sub-Sahara-Afrika. Das ist also die am stärksten betroffene Gegend. Dann haben wir hier Indien dabei, Brasilien dabei und da eine ganze Reihe Länder von Asien. Und hier können Sie das nochmal sehen als Bevölkerungsanteile. Ihr seht, das Land mit dem größten Anteil an Armut ist Indien. Total faszinierend, ein Land, das Astronauten in den Weltraum schicken will, aber Schwierigkeiten hat, das nächste Dorf im Auto zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich schon mal verzeiht habe. Ich habe da ein Foto vor Augen, das bald publiziert wurde, wo ein Raketenstück zur Startrampe gebracht wird zum Zusammenmontieren auf einem Ochsenkarren. Und das finde ich so Indien, ja. So dieser Widerspruch. Das zweitgrößte Land, Nigeria, haben halt nicht so viel Bevölkerung. Der Armutsanteil ist in Indien vielleicht sogar ein bisschen niedriger als in Nigeria. Und dann seht ihr hier, das sind die ganzen afrikanischen Staaten, ja, von Nigeria bis Ghana. Da haben wir dann noch der Rest, der irgendwie kleiner ist, sodass man das nicht mehr vernünftig reinschreiben kann. Dann Südasien, Indien, Pakistan, Bangladesch als die Armenhäuser. Da ist natürlich dann im Zweifelsfall auch noch irgendwo Platz für Afghanistan oder sowas. Dann der Mittlere Osten und Nordafrika, also diese Region hier. Da haben wir Jemen und Syrien dabei. Dann Lateinamerika und die Karibik, die ganze Reihe Staaten, herausragend dabei Brasilien, das ist, werdet ihr gleich sehen, auch das Land mit der größten Ungleichheit der Einkommen auf der Welt, zumindest soweit sie statistisch erfasst sind. Ja, man weiß ja immer nicht, wie stark einzelne Länder ihre Statistiken schönen oder nicht. Das sind also so die typischen Kandidaten. Ostasien und Pazifik, das wäre also hier dieser Raum. Ja. Da haben wir dann Indonesien dabei. Für Europa haben wir Usbekistan noch. Also da gibt es ein paar Kandidaten. Hier seht ihr, wie hat sich die Armutsquote verändert. Das weiß ich, das war gerade zur nächsten Folie erst, ich habe da erst noch nichts verloren. Wie hat sich die Armutsquote verändert? Und ihr seht, dass insgesamt die Welt schon sehr deutliche Fortschritte gemacht hat. Den krassesten Fortschritt sehen wir hier Ostasien und Pazifik. Das ist im Prinzip der Aufstieg Chinas. China war das Armutszentrum der Welt. Und ab Mitte der 1990er Jahre haben sich entwickelt zur Werkbank der Welt und dadurch den sozialen Aufstieg von Millionen Chinesen ermöglicht. Das ist auch sicherlich einer der Punkte, die dazu beitragen, dass die Unzufriedenheit mit der politischen Unterdrückung nicht so dramatisch groß ist. Auf der anderen Seite, schauen wir mal in Mittlerer Osten und Nordafrika, da sehen wir, da ist auch schon runtergegangen bis 2010 und dann hat sich kontinuierlich die Lage verschlechtert. Habt ihr mal irgendwas gehört von dem sogenannten arabischen Frühling? Das waren diese Aufstände innerhalb der arabischen Welt, von denen wir gerne sagen, das sind Aufstände gewesen, um mehr Freiheit zu erlangen, mehr demokratische Freiheiten zu erlangen. Das ist sicherlich eine Komponente gewesen für einige Leute, aber aus meiner Sicht war die entscheidendere Komponente die, dass sich die soziale Lage in diesen Ländern deutlich verschlechtert hat. Das war meines Erachtens der Haupttriebsatz für diese Entwicklung. Und ja, das andere war jetzt nicht großartig darauf hinweisen. Durch die Bürgerkriege hat sich natürlich die soziale Lage an den Gott verbessert in diesen Gegenden. Also in der Summe ein deutlich spürbarer Abstieg im Mittleren Osten und Nordafrika. Aber mal schauen, vielleicht befestigt sich das Ganze. So, was haben wir hier? Wir haben einen sogenannten Gini-Index, nennen Sie es hier, Gini-Koeffizient. Heißt eigentlich mehr verbreitet. Der Herr Gini war italienischer Statistiker und der hat ein Maß für Ungleichheit destilliert. Das, ihr kennt so etwas Ähnliches aus der Statistik-Schule, habt ihr vielleicht schon mal Standardabweichung und Varianzwert oder sowas. Das fließt dann mit rein in diesen Gini-Koeffizienten. Das Wichtige an dem Gini-Koeffizienten ist, er ist normiert. Er kann nur eine Größe haben zwischen 0 und 100. Oder 0 und 1. Was sagen wir korrekt? 0 und 1 oder 0 und 100%. So. Na, 100% sind ja wieder 1. Und er gibt, wie gesagt, an ein Maß für die Ungleichheit, für die Abweichung von der Gleichheit. Das heißt, je größer dieses Maß ist, desto ungleicher ist es. Je kleiner dieses Maß ist, desto gleichmäßiger ist es verteilt. Ja, wir könnten das auch grafisch darstellen. Und also hier unsere Koordinaten. Das wäre der Bevölkerungsanteil. Das hier wäre der Einkommensanteil. Aber in den Spiegel rutscht auch rechts an mir. Wenn ich das der Winkel halbieren nehme, dann ist das die Gleichverteilung, dann fällt auf jeden Teil der Bevölkerung einer seiner Größe entsprechender Anteil des Einkommens. Und dann kann ich entweder hergehen und sagen, so, ja, viele haben ganz wenig und wenige haben ganz viel. Das wäre dann also ein sehr hoher Gini-Koeffizient. Oder ich kann sagen, ich habe so das Ganze, dass das halbwegs gleichmäßig verteilt ist, aber trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Ungleichheit, dann ist der Gini-Koeffizient deutlich niedriger. So, dieser Gini-Koeffizienten misst also diese Abweichung von der linken Regierung, von der Gleichverteilung. Das hier ist jetzt ein bisschen blöd, insofern als wir da zwei Dimensionen abgebildet haben in der Grafik. Also da ist hier diese linken Regierung gemeint was anderes als in der vorherigen Zeitung von mir. Nämlich hier ist die Veränderung des Gini-Koeffizienten noch mit abgebildet. Ob der sich verringert hat, dann haben wir also decreased inequality, oder ob er sich erhöht hat, dann haben wir increased inequality. Und wir sehen führend und mit weiter steigender Ungleichheit Brasilien. Und wir sehen ein Land, mit dem wir wahrscheinlich nicht gerechnet hätten, dass es da ist, die Slowakei, als das Land mit der geringsten und weiter sinkender Ungleichheit. Natürlich kann man immer sagen, brauche ich keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Insofern muss man das wieder, wie haben wir das vorhin gesagt, cum grano salis nehmen. Diese Statistik, aber es führt sicherlich kein Weg daran vorbei anzuerkennen, dass in der Slowakei die Ungleichheit relativ weniger stark ausgeprägt ist als in vielen anderen Staaten und es führt kein Weg daran vorbei zu sagen, dass Brasilien relativ krass ist, was Ungleichheit angeht und alle Begleitfolgen davon. Ja. Die meisten Länderkürzel müssen wir jetzt anschauen, was man denn da an da oben erkennen will, die Türkei und den Iran. Da haben wir Armenien, Ägypten, Malta, Niederlande, Norwegen, Dänemark und sowas, ja, Zypern. Für die Bundesrepublik Deutschland ist kein Wert angegeben, die würde sich ungefähr hier befinden. Ja, wir schwanken immer so ein bisschen rum um die 0,3, die werden wir dann mal erklären. Hier sieht es einmal verschiedene Deprivationserscheinungen, die auftreten können, vor allem in den ärmsten Ländern der Welt. Wir haben es auch noch ein bisschen in den Staaten Osteuropas, Rumänien, Bulgarien, wo teilweise auch solche Phänomene noch zu finden sind. Armut und Hunger, chronischer Hunger sind jetzt hier Werte aus verschiedenen Jahrgängen miteinander kombiniert, das ist immer das Problem, je größer der Länderbereich ist, den du abbilden willst, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Daten aus einem einheitlichen Jahr findest, es sei denn, du gehst zurück auf Jesu Geburt oder sowas. Deswegen also immer unterschiedliche Zeitfenster. Aber wir sehen 800 Millionen Menschen mit chronischem Hunger, Basisdaten 2014 bis 2016. Es hat sich vielleicht ein bisschen gebessert gehabt bis 2019, ist nachher aber wieder schlechter geworden. Kinder mit verringertem Größenwachstum und untergewichtige Kinder. Wir sehen auch bei kleinen Kindern bei Fehlernährung gerne, dass die Haare sich entfärben. Das sind also typische Phänomene, die hier auftreten. Kinder, die vor Erreichen des 5. Lebensjahres sterben, 6 Millionen, ist relativ niedrig geworden durch die weltweiten Hungerhilfprogramme, aber 6 Millionen sind immer nur 6 Millionen zu viel eigentlich. Ja. Müttersterblichkeit, Personen mit HIV, nicht alphabetisierte Erwachsene, 800 Millionen, nicht alphabetisierte Junge, 300 Millionen. Funktionale Analphabeten in den OECD-Ländern, also das meint auch Länder bei uns, ja, bei uns in der Nachbarschaft, davon war auch ein Mann total nett und eigentlich auch sehr geschätzte Arbeitskraft im Unternehmen, aber mit dem Lesen hat er es nicht gehabt. Ja. Wenn irgendwie ein Prüfkämmer ist oder sowas, dann hat er immer seine Frau vorlesen lassen. Oder wenn irgendwie, was weiß ich, an der Maschine irgendwas war, wo man mal ins Bedienhandbuch hineinschauen müssen, da haben wir mal die Kollegen geholfen. Ansonsten aber ein Filigrantechniker vor dem Herrn, aber er war halt ein funktionaler Analphabet, das heißt, er konnte nicht wesentlich mehr Informationen verdauen als Namen schreiben und so weiter. Das ging prima, aber darüber hinaus wird es dann schwierig. Kinder, die nicht die Grundschule besuchen und keine grundlegenden Fertigkeiten erlernen, also Lesen, Schreiben, Rechnen. Es gibt Länder, die auch noch stolz drauf sind, ja, dass zum Beispiel Frauen nichts lernen. Hoffentlich keiner von uns nachvollziehen, warum man darauf stolz sein sollte, aber leider Gottes ist es so. Ja, da unten fehlen der Grundzugang zu grundlegenden sozialen Leistungen, sauberes Trinkwasser haben 660 Millionen nicht. Viele davon haben dann natürlich auch nicht die Möglichkeit, das zu filtern oder abzukochen, weil dafür brauchst du ja auch wieder Geld. Verbessert die Abwasserentsorgung, dass es also nicht einfach offen abfließt über irgendwelche Kanäle in Flüsse. Personen, die ihre Notdurft im Freien verrichten müssen, unter denen städtischen Slums leben. Na, ihr seht, wenn ihr zufälligerweise an Weihnachten noch Geld über habt, dann könnt ihr gern für irgend sowas spenden. Aber schaut, dass die nicht so einen hohen Verwaltungsanteil haben in den Organisationen, für die ihr spendet. Ja, schauen wir mal nach Europa mit angrenzenden Gebieten, was also die Türkei angeht. Hier habe ich auf der Basis der größeren Regionen eine Einkommensverteilung. Größere Regionen heißt in Deutschland Regierungsbezirke zum Beispiel. Ja, da haben wir also hier Oberbayern, da Schwaben. Und ihr seht, die reichsten Regionen liegen einmal in der Schweiz, dann haben wir da Luxemburg und dann haben wir da das südliche Irland, wobei wir hier wieder das Bruttoinlandsprodukt haben mit Kaukampfgewichtung, das heißt die erstellte Leistung. Da ist beim südlichen Irland halt der Umsatz von Apple weltweit drin. Deswegen preist das hoch. Davon konnte jetzt der Arbeiter in Dublin noch nicht irgendwie ein Brot kaufen, dass Apple da viele Umsätze macht. Ja. Wir sehen auch, dass die großen Zentren tendenziell dazu neigen, so eine Insel zu sein des Wohlstandes in ihrem Land, was vielfach eben auch diese Attraktivität ausmacht, was dafür sorgt, dass diese starke Zuwanderung da ist zu diesen Wohlstandsinseln in den jeweiligen Staaten und dass die Schwierigkeit eigentlich darin besteht, den Wohlstand auch aufs Land zu bringen. Und wir sehen bekannte Phänomene, wie zum Beispiel die extrem ungleiche Wohlstandsverteilung in Italien zwischen Nord und Süd. Wir sehen die Armut Osteuropas und speziell des Balkans. Wir sehen in Spanien die Zweiteilung zwischen dem reichen Norden, Baskenland und Katalonien und dem armen Süden. Also alles Phänomene, die wir eigentlich schon kennen. Hier in Ostfrankreich, dass es ärmere Regionen sind als im Zentralbereich. Das sind also vielfach nichts Neues, aber es ist ganz gut, wenn man es sich mal vor Augen führt. Auch für Norwegen, das ja vorhin immer so gut abgeschnitten hat, in diversen Indikatoren sehen wir, da gibt es auch Ungleichheit. Das, wenn wir mal gucken, das hier ist die nördliche Küste von Norwegen, oder westliche, je nachdem, wie man sehen will. Die ist hauptsächlich deshalb so gut dabei, weil es hier wieder um die Produktion geht von Öl und Gas, wird offshore gefunden, das heißt, es ist vor diesen Küsten hier. Ja? Deswegen schauen die da so viel besser aus. So, hier haben wir jetzt mal das verfügbare Einkommen genommen, also nicht die Wirtschaftsleistung, sondern die Einkommen und das auf Länderbasis. Verfügbares Einkommen heißt Nachsteuern und Sozialabgaben. Das ist kein einheitlich verwendeter Begriff. Mal sind staatliche Sozialleistungen mit eingerechnet, mal sind sie es nicht. Ihr seht, grundsätzlich schaut hier zum Beispiel dann Irland nicht mehr so gut aus wie da. Ja. Liegt nicht nur an der Durchmischung von Nordirland und den nördlichen irischen Provinzen mit den Südlichen, sondern es liegt daran, dass wir hier auch vom Einkommen sprechen und nicht mehr von der Wirtschaftsleistung. Und wir können wieder sehen, Osteuropa, Türkei und der südliche Bereich hier ärmer als der nördliche Bereich. Und das schafft natürlich immer wieder Spannungen auch in der Europäischen Union, was die Politik angeht und Maßnahmen zur Weiterentwicklung. Das schafft Situationen, wo ja, mit Neid auch ein bisschen Politik gemacht wird und dergleichen mehr. Und da ist es schon fast erstaunlich, dass man doch noch so viel bewegen kann miteinander, wenn diese Ungleichheiten da sind und natürlich auch immer eine Rolle spielen. Hier sehen wir, wie ist der Gini-Koeffizient in den einzelnen Staaten, die entweder Mitglieder der EU sind oder Beitrittskandidaten. Deswegen ist hier Großbritannien draußen, weil sie weder das eine noch das andere sind und auch nicht Mitglieder der europäischen Wirtschaftszone, wie das der Fall ist für Norwegen zum Beispiel. Wir können unschwer sehen, im Süden haben wir tendenziell eine größere interne Ungleichheit der Einkommen als im Norden. Ausnahme die baltischen Staaten, die ein bisschen mehr Ungleichheit haben, ohne dass ich das jetzt auf Anhieb erklären könnte, aber ich denke mal, dadurch, dass die eine relativ junge kapitalistische Wirtschaftsgeschichte haben, wir sind ja eigentlich erst mit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs ab 1990 selbstständig wirtschaftend geworden, haben die vielleicht eine etwas unterschiedliche Tendenz genommen. Der eine hat vielleicht verhindert, dass sich irgendwelche Funktionäre die wesentlichen Reichtümer des Landes unter den Nagel reißen, die anderen haben es vielleicht nicht verhindern wollen oder können, dass das passiert ist. Und deswegen also dieses etwas heterogene Bild könnte ich mir vorstellen. Hier ein Deprivationsindex, das ist aus der Vor-Corona-Zeit oder ja, vor Energiepreisexplosionszeit. Wie viele haben Schwierigkeiten, ihr Haus warm zu halten? Und ihr seht, dass das in Südeuropa, wo es vom Tendenz her ein bisschen wärmer ist, stärker ausgeprägt ist als in Nordeuropa, ganz einfach, weil die Armut dort größer ist, ja, haben die mehr Probleme. Aber ihr könnt auch sehen, dass Deutschland da schon gut dabei war, bei diesen Ländern, wo die Leute Schwierigkeiten haben, ihre Bude adäquat zu heizen. So, hier sehen wir jetzt, für die Europäische Union, die haben sich drei Indikatoren überlegt, mittels derer sie feststellen wollen, wie stark die Armut ausgeprägt ist. Der erste Indikator ist, das Risiko, einkommensarm zu sein, also dass man weniger als 60% des Medianeinkommens hat. Das betrifft in der Europäischen Union etwa 52 Millionen Personen von insgesamt 430, glaube ich. Dann haben wir diese schwere materielle Deprivation, da werden wir gleich sehen, da gibt es 9 Indikatoren und wenn man mindestens 4 von denen nicht erreicht, dann gilt es als schwere materielle Deprivation. Und dann very low work intensity, das heißt, dass aus einer Familie, die zusammenlebt, nur sehr wenige Arbeit haben. Und da sehen wir eben hier diese Größenordnung, wenn wir das mal alles zusammenzählen, haben wir hier nochmal 15, 28, 30 Milliarden, dazu nochmal etwa 80 Milliarden Menschen in der Europäischen Union, die das betrifft. Hier sehen wir die Verteilung auf die einzelnen Länder von diesen Phänomenen. Wir sehen also Bulgarien und Rumänien sehr stark ausgeprägt, Griechenland. Griechenland hat einen massiven Rückfall gehabt nach der Euro-Staatsschuldenkrise oder in deren Zug. So von 2012 bis 2014 haben ja die anderen europäischen Länder Griechenland auf einen extremen Sparkurs gezwungen, der weite Teile der griechischen Wirtschaft betroffen hat durch Heranführen an den Kollaps. Das war also nicht unbedingt ein Maßnahmenkatalog von besonderer Qualität. Hat man auch im Nachhinein dann festgestellt, dass man da viele Fehler gemacht hat, aber das ist halt das Problem. Du kannst nicht ein Land unter eine Käseglocke stellen und dann erst mal im Labor ausprobieren. Jetzt probieren wir die eine Maßnahme, probieren wir die andere Maßnahme, schauen mal, was funktioniert, wie gut. Ja, das geht halt nicht. Sondern du operierst immer am offenen Herzen und da passieren Fehler und bei Griechenland sind halt solche Fehler passiert. Muss man eingestehen und muss man vielleicht auch einen gewissen Bonus geben bei der einen oder anderen Geschichte, wenn es darum geht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Hilfe brauchen als andere. Ja, Litauen, Italien, Lettland, Spanien, Kroatien, Zypern, Ungarn, Irland und so weiter, da seht ihr also so diese Liste, wie sie runtergeht. Deutschland habe ich euch rot eingerahmt. Ihr seht, bei uns ist stark ausgeprägt diese Einkommensarmut. Die anderen Faktoren sind nicht so stark ausgeprägt wie in vielen anderen Ländern. Was haben wir hier noch? Hier haben wir die Verteilung innerhalb der einzelnen Länder auf ländliche Gegenden, Städte und Vorstädte und dann die Großstädte. Und ihr könnt sehen, dass obwohl ja, wir vorhin gesagt haben, diese großen urbanen Zentren sind vielfach so ökonomische Leuchttürme, dass hier also besonders viel Einkommen generiert wird. Und habe ich gesagt, das ist ja auch das führt auch dazu, dass sie so ein Fokus von interner Zuwanderung sind, ja, dass Leute vom Land in diese Zentren reingehen. Aber was wir hier sehen können, ist, dass diese Armut in diesen Zentren, nicht in allen, aber in vielen Ländern, größer ist als außerhalb der Zentren. Dass es also kein sicheres Zeichen ist, wenn du da hingehst, dass es dir besser gehen wird. Aber wir können auch sehen, dass in vielen anderen Ländern, Bulgarien, Rumänien, Griechenland, Litauen und so weiter, die Armut am ausgeprägtesten auf dem Land ist. Ja, das sind häufig dann nur landwirtschaftliche Unternehmen, die extrem unproduktiv arbeiten, die knapp über der sogenannten Subsistenzwirtschaft sind. Subsistenzwirtschaft heißt, das, was erzeugt wird, wird auch von den Leuten selber verbraucht, die es erzeugen. Da sind die knapp drüber und dementsprechend also wenig Einkommenspotenzial und stark ausgeprägte Armut, was natürlich diesen Drang in die Städte nochmal deutlich vergrößert. Und ihr seht dann auch in diesen Staaten die Kleinstädte häufig nicht so toll abschneidend, sondern da ist dann tatsächlich dieser Glamour der Großstadt das, was die Leute dahin ziehen. Aber nicht überall geht die Rechnung auf. Ja. Auch in Deutschland ist in den Großstädten die Armut verbreiteter als in den anderen Regionen des Landes. So, hier seht ihr jetzt diese Deprivationselemente. Haushalte können sich keine Waschmaschine leisten, kein Auto leisten, keinen Farbfernseher leisten, keine hochwertigen Nahrungsmittel leisten, also dass man sagt, dann an zwei oder drei Tagen in der Woche ein Essen mit Fleisch oder anderen hochwertigen Nahrungsmitteln, haben Schwierigkeiten beim Heizen, können nichts zurücklegen, können nicht eine Woche Urlaub machen, können sich kein Handy leisten oder haben Schwierigkeiten regelmäßig ihre Rechnungen pünktlich zu zahlen. Und die EU sagt, wenn vier von diesen neun Kriterien nicht erfüllt sind, dann sprechen wir von schwerer Deprivation, also schwerer Entbehrung. Ihr seht, in Deutschland trifft das zu für 2,7% der Haushalte, dass sie vier von diesen oder mehr von diesen Kriterien nicht erreichen. In anderen Staaten sind es ein bisschen weniger. Die großen Ausreißer Luxemburg, Schweden in positiver Hinsicht und in negativer Hinsicht natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, Griechenland, Bulgarien, Rumänien. So, schauen wir auf Deutschland. Der Begleittext zu dieser Folie oder zu dieser Statistik lautete: Der Mittelstand in Deutschland ist stabil. Wir sehen, das sind die Einkommensschichten. Wir haben, wie Sie es gehört, unten die einkommensschwächste Schicht, oben die einkommensstärkste. Das Medianeinkommen liegt hier in dieser grauen Schicht drin. Wir haben hier also maximal 80% des Medianeinkommens und da oben sind wir dann, wenn wir mehr als 150% des Medianeinkommens haben. Was würdet ihr sagen, ist das stabil? Die Mittelschicht in Deutschland? Meine persönliche Leseweise ist nein. Ja, es hat ein bisschen Abwanderung nach oben gegeben. Da haben wir im Tiefpunkt hier 14% gehabt, plus 3, also 17%. Und da haben wir jetzt ja so 19%, wenn es durchgeht. Ein bisschen Abwanderung nach oben, aber vor allem hatten wir auch Abwanderung nach unten. Ja, da haben wir im Tiefpunkt gehabt so 17%, also 27%, und haben jetzt hier 33%. Also ich finde, so ganz stabil ist das nicht. Und deswegen habe ich also eingeschrieben, sich wieder festigend, ja, die Masse der Auszehrung fand statt so bis 2007 in etwa. Auf dem Level festigt sich es dann in etwa. Aber so ganz vorbei ist es nicht mit dieser Gefahr, dass die Mittelschicht ausgezehrt wird und wenige es schaffen nach oben, deutlich mehr es schaffen nach unten. Schaffen in Anführungszeichen. Hier haben wir also die Armutsrisikoquote, das heißt, diese Haushalte haben weniger als 60% des Äquivalenzeinkommens, habe ich da auch noch mal eingeführt. Was heißt eigentlich Äquivalenzeinkommen? Du wohnst jetzt meinetwegen alleine bei dir in der Studentenbude und du wohnst zu zweit in der Studentenbude mit deinem Freund. Dann ist die Frage, braucht ihr alles, was sie braucht, doppelt?
Ja.
Nee, ihr könnt Teile gemeinsam nutzen, das nennen wir Haushaltsersparnis. Ja, wenn die Leute gemeinsam wirtschaften, dass man dann nicht alles doppelt braucht. Und man sagt, es gibt auch diese Haushaltsersparnis eben, sogar bei Ehepaar. Und deswegen gibt es da so Multiplikatorfaktoren, die das ausgleichen sollen, wenn Haushalte unterschiedlich groß sind. Da sagt man zum Beispiel, du kannst dir mit 1000 Euro ein bestimmtes Einkommens, bestimmtes Wohlstandslevel, bestimmtes Konsumlevel leisten, damit du in einem Zwei-Personen-Haushalt das gleiche Level hättest wie sie, müsstet ihr zusammen 1500 Euro haben. Ja? Habt ihr 1600 Euro, geht es euch besser als ihr, sagt man, habt ihr 1400 Euro, geht es euch schlechter als ihr. Und das habe ich euch da nochmal aufgeschrieben, ja, also ein Paar hat zusammen einen Faktor von 1,5, ein Paar mit zwei Kindern unter 14, 2,1 mit zwei Kindern über 14, 2,5, das sind also diese Faktoren. Das hieße also, wenn ihr ein Single habt mit 1000 Einkommen, dann müsst ihr ein Ehepaar mit zwei Kindern über 14 2500 Einkommen haben, um das gleiche Lebensniveau erreichen zu können. So, hier seht ihr wieder diesen Gini-Koeffizienten, links mal für Deutschland insgesamt, wie er sich entwickelt. Im ersten Moment, wenn es nur mal schnell auf die Grafik schaut, bis am halben Auge denkst du, hey, der springt da umeinander wie narrisch. Ja? Im zweiten Blick sehen wir dann, das ist ein extrem zusammengeschobenes Kader, ja? Tiefster Wert 28, höchster Wert 31,5. Das heißt, die Sprünge sind eigentlich, wenn man jetzt eine Skala hätte von 0 bis 1, wäre das relativ verschwindend, da würde es fast so ausschauen, als wäre es gleichbleibend. Aber dadurch, dass wir halt hier diese stark auseinandergezogene Skala haben, sieht das aus wie relativ deutliche Sprünge. Deswegen wieder der Hinweis auf meinen Freund Winston Churchill. Never trust the statistics, you don't manage to manipulate yourself. Ja? Also, wir trauen keiner Statistik, die wir nicht selbst gefälscht haben. Wir sehen, dass wir hier 28% hatten als den niedrigsten Wert im Betrachtungszeitraum, 28,3, und 31,1% als den höchsten Wert im Betrachtungszeitraum. Das ist in einem Bereich, wo man immer vorsichtig sein muss mit Interpretationen. Ja? Generell meint man schon zu erkennen einen Trend nach oben, dass also die Ungleichheit in Deutschland ansteigt. Aber die Ausschläge von einem Jahr zum nächsten sind eigentlich schon ein bisschen unerklärlich hoch. Und da muss man dann immer vorsichtig sein. Das kann sein, dass die zugrunde liegende Statistik einfach zu ungleiche Stichproben erfasst. Ich glaube, ihr habt Statistikvorlesung, oder? Im ersten Semester, oder nicht?
Ja.
Oder? Ah, okay, dann kennst du doch gar nichts wissen dazu. Ich habe ja immer Schwierigkeiten, eine Grundgesamtheit komplett abzufragen. Wir haben in Deutschland 83 Millionen Bürger. Wenn ich da jeden Einzelnen frage, du, ich hätte jetzt noch mal 100 Indikatoren, sag mir das doch mal, was du dazu zu sagen hast, dann verrät Deutschland noch mehr im Papier, als man das bisher schon tut. Deswegen geht man her und nimmt Stichproben. Man sagt, für Gesamtdeutschland signifikant wäre eine Stichprobe dann, wenn man mehr als 1000 Befragte hat. Auch für Bayern signifikant wäre eine Stichprobe, wenn man mehr als 1000 Befragte hat. Aber je nachdem, wie ich diese Statistiken erhebe, habe ich da unter Umständen ziemliche Probleme damit. Ja, mal angenommen, da ruft jemand an bei euch und sagt, grüß Gott, mein Name ist Huber, ich bin von der von Forsa, Meinungsforschungsinstitut, sagen Sie mir doch mal, wie hoch Ihr Einkommen ist. Sagst du dann, ja, lass uns mich schnell meinen letzten Steuerbescheid holen, damit ich das auch genau sage, ja? Oder sagst du vielleicht auch, fuck off, ich habe keine Lust, dir das offen zu legen, oder du sagst irgendeinen Fantasiewert, damit er Ruhe gibt, ja? Das heißt, bei solchen statistischen Untersuchungen, wo wir keine Möglichkeit haben, die Antworten nachzuhalten, haben wir grundsätzlich eine relativ hohe Irrtumswahrscheinlichkeit. Ein Problem, mit dem solche Untersuchungen sehr stark kämpfen, ist, dass zum Beispiel auch Personen mit Migrationshintergrund generell weniger auskunftsfreudig sind, weil sie sich weniger auskunftsfähig fühlen, als Personen ohne Migrationshintergrund. Weil sie sagen, ich verstehe die Frage gar nicht oder sowas. Ja? Das Nächste ist, mache ich das, wie erreiche ich überhaupt die Personen, die ich anrufe? Gehe ich da vor anhand der Telefonbuchdateien, dann habe ich ja im Prinzip nur Leute mit Festnetzanschluss. Wie viele von euch sind noch über Festnetz erreichbar? Eins, zwei, drei, vier, fünf sind noch über, sechs sind noch über Festnetz erreichbar, der Rest nicht mehr. Ja, das heißt, da hätte ich praktisch keine Chance mehr, ein Bild der jungen Generation zu erreichen. Wie kann ich euch sonst erreichen? Da muss ich also so einen Zufallsgenerator von Telefonnummern nehmen. Und wenn ich so einen Zufallsgenerator von Telefonnummern nehme, dann habe ich zum Beispiel keinerlei Möglichkeit nachzuvollziehen, ob ich jetzt tatsächlich Anschlüsse in Norddeutschland oder in Süddeutschland erwische, in Ostdeutschland oder in Westdeutschland. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen daraus. Ja? Das heißt, wenn statistische Größen relativ stark schwanken von Jahr zu Jahr, nicht innerhalb einer längeren Periode, sondern innerhalb einer kurzen Periode, dann sollte man da immer skeptisch sein mit der Aussagekraft, die das wirklich hat,
und sie überlegen, wenn ich da jetzt eine wirklich ganz gute und ganz schlüssige Erklärung dafür finde, warum das gar nicht anders sein kann in anderen Sachen, ja, dann vielleicht könnte das auch ein statistischer Artefakt sein, also ein statistischer Fehler eigentlich, der hier auftritt, dadurch, dass ich einfach nicht dieselbe Stichprobe erwischt habe wie letztes Jahr und die neue Stichprobe hat halt andere Werte als die euch. Ja. Es gibt Versuche, diese Abweichung der Stichproben voneinander zu korrigieren. Das sind dann sogenannte Panel-Untersuchungen. Da werden immer wieder die gleichen Leute zu den gleichen Themen befragt. Wenn du jetzt 10 Jahre lang Olviographer wärst, das Gott hier ist Forsa, wir haben sie auch schon die letzten 9 Jahre befragt, wir würden heuer wieder fragen. Sagst du dann irgendwann, ja, heuer nimmer? Könnte sein, oder? Und dann haben wir das, was wir Panelsterblichkeit nennen. Ja, dass also einzelne Befragte nicht mehr weiter antworten wollen. Und jetzt müssen wir, damit das Panel seine Qualität behält, jemanden finden, der so gestrickt ist wie sie. Der das gleiche Einkommen hat, gleich viele Familienangehörige hat, gleiche Ausbildung hat, gleiche regionale Situation hat, wo es wohnt und arbeitet und so weiter und so fort. Dann können wir die Person da reinschieben und sagen, jetzt haben wir sie gleichwertig ersetzt. Also natürlich nie völlig gleichwertig, aber statistisch gleichwertig. Und das ist ein Problem, ja. Find erst einmal eine Person, die in 7, 8 Indikatoren völlig identisch ist mit der Person, die ausgeschieden ist aus dem Frauenkreis. Und deswegen also immer Schwierigkeiten, diese Panel aufrechtzuerhalten. Es gibt für Deutschland ein ganz großes Panel, das nennt sich das sozioökonomische Panel. Da ziehen alle möglichen Forschungsinstitute Daten raus aus diesem Datensatz. Aber auch die haben Schwierigkeiten, immer die Realitäten in Deutschland richtig abzubilden. Ja, zum Beispiel haben die Schwierigkeiten, vernünftige Aussagen zu Hocheinkommensbereich zu treffen. Ja, zu diesen 2 oder 3%, die da ganz oben waren in der Verteilung. Weil es einfach zu wenig Leute davon drin haben in ihrem Panel. Ja, weil, wenn du jetzt der Elon Musk bist, der hat zwar immer wieder auch der Balldiarrhoe, aber wärst du der Erste, der dann Bescheid gibt über deine Einkommensverhältnisse oder sowas? Wahrscheinlich erfreut es eher von Müller-Toni um die Ecke, ja, wie sein Einkommen ist. Also, da haben wir wahrscheinlich eine gewisse Verzerrung drin. Na gut, ich habe euch jetzt nochmal für die Bundesländer die Ungleichheit rausgezogen. Die größte Ungleichheit Bremen und Hamburg. Mit Hessen zusammen, also ein Flächenstaat ist dabei, wobei die Ungleichheit in Hessen halt sehr stark geprägt ist vom Bankenstandort Frankfurt, wo sehr hohe Gehälter verdient werden. Die Ungleichheit am geringsten in den Bundesstaaten, die eine kurze kapitalistische Geschichte hinter sich haben, die also erst nach der Wiedervereinigung kapitalistisch geworden sind, angeführt von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Und ihr seht, also Bayern und Baden-Württemberg schwimmen so im Mittelfeld mit. Baden-Württemberg Zustände etwas gleichmäßiger als Bayern. Wen suchst du jetzt gerade unter der Rubrik Zustände?
Nein, aber ein paar Kandidaten.
Ist da oben die Baden-Württemberg-Fraktion, oder wie?
Ja.
Es ist zumindest interessant, finde ich, dass wir in Deutschland hier signifikante Abweichungen haben, die sich auch nicht aus unterschiedlichen Stichprobendatensätzen erklären lassen, sondern wirklich über viele Stichproben hinweg so bestehen. Aber es ist auch erklärbar. Ja, wenn ihr mal schaut, von den westdeutschen Bundesländern, die niedrigste Ungleichheit hat dann noch das Saarland. Saarland ist halt also ein gewisses und Schleswig-Holstein, ja. Ja, wie soll ich sagen, Saarland und Schleswig-Holstein stechen jetzt auch nicht gerade dadurch hervor, dass sie viel Gewerbezweige hätten mit einer besonders hohen Bezahlung drin. Also weder ein Bankenstandort noch ein Konzernstandort noch ein irgendwas mit Energie, Öl, Gas oder sowas, ja, wo viel Geld mit wenig Personen verdient wird. Das findet da nicht so statt. In Bayern haben wir zum Beispiel deutlich mehr industrielle Strukturen, wo die Verdienste auch relativ gut sind. Wir haben in München einen Banken- und Versicherungsstandort, wo relativ gut verdient wird und sowas. Das wirkt sich hier halt aus. Bremen und Hamburg, das sind hauptsächlich die Häfen, wo die großen Handelsvolumina bewegt werden. Da gibt es dann die alteingesessenen Familien, die schon seit 7 Generationen eigentlich im Überseehandel drin sind, die extrem gut verdienen und teilweise dann auch Konzerne managen und so weiter. Gut, das hier finde ich fast interessanter. Das ist sowas, wie ich es vorhin angezeichnet habe mit diesen Kurven. Nämlich, wir haben hier 10% Schritte der Bevölkerung, das ist links. 10% Dezem, der heißt 10 auf Lateinisch. Also haben wir hier 10% Schritte der Bevölkerung. Das erste Dezil, das sind die Einkommensschwächsten immer, also diejenigen mit der am schwächsten ausgeprägten Eigenschaft. Und das 10. Dezil, das sind die mit der stärksten ausgeprägten Eigenschaft. Und da sehen wir dann, wie viel Prozent vom gesamten Einkommen vereinigen auf die Aussicht. Wir haben hier mal eine Zeitspanne 97-2018 habe ich da genommen. Da hat das erste Dezil also 4% des gesamten Einkommens in der Bevölkerung gehabt. Und mittlerweile haben sie nur noch 2,5%. Das heißt, da ist einiges verloren gegangen und die Verarmung in diesem Bereich ist also massiv fortgeschritten. Das hängt unter anderem mit Hartz IV zusammen. Ja, weil die Einkommensschwächsten kriegen natürlich diese staatliche Förderung und nachdem die Hartz IV-Sätze ja schon nicht allzu üppig bemessen sind, ist hier das deutlich mitverantwortlich für dieses starke Abschmelzen des Einkommensanteils. Das, was ich persönlich auch überraschend fand, als ich mir das angeschaut habe, ist, dass das bis zum 17. Ziel anhält. Also das sind dann schon bis zu 70% der Bevölkerung, die alle, jede einzelne Gruppe Einkommensteile verloren haben. Erst wenn wir dann beim 8. Dezil sind, das sind also die von 71-80% der Bevölkerung, erst dann stellen wir fest, ah, da, die haben es geschafft, das konstant zu halten. Und wenn wir uns fragen, wo ist denn das ganze Geld hingegangen, dann können wir sagen, ja, das sind die 20% der Bevölkerung mit den höchsten Einkommen, die haben das, was bei den anderen alles weggegangen ist, auf sich rübergezogen. Das ist sozialer Sprengstoff. Ja, das ist auch Nährboden für eine AfD. Und das ist etwas, ja, wo ich finde, die gegenwärtige Koalition daran arbeitet, aber in einer ein bisschen tollpatschige Art und Weise. Und wo man sich aber auch überlegen muss, tatsächlich, will man das? Ja, wenn man jetzt nochmal genauer hinschaut, dann sieht man, dass eigentlich vor allem das 10. Dezil profitiert hat. Ja, beim 9. Dezil ist schon immer so eindeutig. Wir haben ein bisschen Plus, aber das schwankt relativ stark. Da kann es einmal sein, dass das ein statistischer Fehler ist, ja, dass das wirklich höher ist. Beim 10. Dezil ist es eindeutig, die haben deutlich zugelegt. Muss man sich überlegen, ja, ob diese Einkommensverlagerung von unten nach oben etwas Erwünschtes ist in der Gesellschaft, dass so sein muss, wie das, was das für Folgewirkungen hat, wenn ich dagegen angehe, durch höhere Besteuerung zum Beispiel, ob das dann dazu führt, dass die Einkommensstarken abwandern und dann vielleicht in Deutschland in der Summe auch weniger Arbeitsplätze entstehen, was immer das Standardargument ist. Und
Was man nicht machen kann, meine ich, ist, dass man sagt, das ist mir wurscht. Da unten sehen wir nochmal für das oberste Prozent der Bevölkerung, also ein Zehntel des Dezils, die haben 6,4% der Gesamteinkommen. Das ist also mehr als hier in ganzen Dezilen erzielt wird. Hier sehen wir mal, wie sich eigentlich die Belastungen mit öffentlichen Abgaben verteilen auf die Bevölkerung. Links die Armen, rechts die Reichen. Das Erstaunlichste, finde ich, ist, dass die Belastung mit Steuern prozentual zum Einkommen am höchsten ist für die Armen. Und am geringsten, ja, für den Mittelstand kommt es dann, ja. Und dann steigt es wieder stark an. Die Sozialbeiträge am Anfang gering, dann stark ansteigend und dann wieder fallend. Was steckt da dahinter? Die Sozialbeiträge. Das sind ja die verschiedenen Versicherungen. Bei denen wird mit steigendem Einkommen dann eine Schwelle erreicht, wo ich entweder aussteigen kann aus dieser Sozialversicherung. Das ist bei der Krankenversicherung der Fall, kann ich mich privat versichern. Und die ist dann nicht mehr einkommensabhängig, sondern nur altersabhängig im Wesentlichen. Und bei anderen Versicherungen, wie der gesetzlichen Rentenversicherung, wird dann die Beitragshöhe eingefroren. Ja, auch wenn du dann mehr verdienst, darfst du nicht mehr höhere Beiträge zahlen an die gesetzliche Rentenversicherung. Das heißt, der Anteil am Einkommen, der prozentuale, geht dann zurück. Das ist also ein Teil dessen, was wir hier hinten sehen. Dann haben wir hier die Steuern, die haben einen gleichbleibenden Satz, egal wie viel Einkommen du eigentlich erzielst. Das heißt natürlich, wenn ich eine Schachtel Zigaretten kaufe und ich habe kaum Geld, dann zahle ich da einen wahnsinnig hohen Anteil an Steuern. Wenn ich eine Schachtel Zigaretten kaufe und ich habe viel Geld, dann macht es praktisch nichts aus. Ja? Und dann haben wir hier noch die Einkommens- und Unternehmenssteuern. Die Einkommensteuern sind progressiv, das heißt, je mehr ich an Zuckersteuern im Einkommen habe, desto höher ist mein Steuersatz. Und die Unternehmenssteuern, die sind wieder mit einem gleichbleibenden Satz. Das heißt, wir haben eine Abgabenlandschaft, die sehr unterschiedliche Wirkungen entfaltet und können in der Summe sagen, dass die Besteuerung nicht immer diesem Grundsatz folgt, der unsere Einkommensteuer prägt. Wie sagt die SPD, das ist immer so lyrisch, breitere Schultern können größere Lasten tragen. Ja? Das ist über einen größeren Anteil der Bevölkerung einfach erschmarrt. Ja, das ist nicht so, dass das so stattfindet. Und das muss man sich halt überlegen, wie man damit umgehen will, ob man das so lassen will oder nicht. Die Folie habe ich euch hinten drangehängt. Was ihr hier seht, ist, wie ist denn der Bedarfssatz fürs Bürgergeld aufgeteilt. Das dient nur zur Information für euch, falls euch das interessiert. Ihr seht, man macht damit keine großen Sprünge. Das ist natürlich eigentlich auch nicht so gedacht, sondern es soll ja eine Existenzsicherung sein auf irgendeinem, wie auch immer, gearteten Niveau. Und es ist auch so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ja, so ein erhobener Zeigefinger mit drin gewesen, weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, müsste ich nochmal nachschauen, weil mich das gerade irritiert, dass hier die Tabakwaren mit eingezogen sind, weil die waren nicht bei Hartz IV nichts drin, da war so ein bisschen der Zeigefinger beim Konsum gezeigt und man hat gesagt, du brauchst nicht rauchen, wenn du Hartz IV Empfänger bist, bekämpfe mal ein bisschen deine Sucht, ja, dafür brauchst du kein Geld vom Staat. Könnte natürlich sein, dass Rot-Grün das anders gesehen hat und vielleicht auch schon Marihuana-Bonus eingerechnet oder sowas. zu diesem Grundbedarf, der hier skizziert ist, kommt dann dazu Mehrbedarf von Wohngeld. Mehrbedarf ergibt sich, wenn jemand schwanger ist zum Beispiel oder schwerbehindert und dergleichen mehr. Und Wohngeld also für den Wohnraum ist sicher. Und davon gehen dann eventuell Sanktionen weg, davon geht eventuell anrechenbares Einkommen weg und dann hat man den Auszahlungsbetrag. Und hier aus Hartz-IV-Zeiten habe ich mal so durchschnittliche Bedarfe, also ohne Sanktionen anrechenbares Einkommen da. Für Alleinerziehende waren es 1500 Euro, für Singles 770 Euro im Schnitt, die da ausbezahlt wurden in diesen Kategorien. Das ist also zur Information über dieses Thema, wie begegnet man der Armut oder dem Existenzrisiko in Deutschland.